Wir haben heute das Thema Geburt Reloaded in Anlehnung an unseren zweiten Gottesdienst, Church Reloaded. Und wir haben hier ein Bild, das uns wahrscheinlich alle ein bisschen zu Herzen geht. Auch in meinem Alter ist es so, wenn ich ein Neugeborenes sehe, dann geht es mir irgendwie durchs Herz. Und da ist Zukunft, da ist Leben, da ist ein Stück Freude, da ist alles, was so bei einem neuen Leben, was zu so einem neuen Leben dazugehört. Geburt Reloaded, das will zum Ausdruck bringen. Vielleicht gelingt es uns noch einmal das geistliche Leben. Denn Gott schenkt auch eine Geburt hinein in diese sündige, verlorene Welt. Sein Leben, dass wir noch einmal dahin kommen, dass wir dieses neue Leben schätzen, dankbar dafür sind und auch ein Stück noch mal sehen, was ist eigentlich die Zweckbestimmung dieses neuen Lebens bei uns ganz persönlich. Wir sind mitten in einer Serie, die heißt Glaube, der auf die Erde kommt. Und du kannst schalten, Thorsten. Wir gehen den Jakobusbrief Sonntag für Sonntag durch. Und weil dieser Brief des Jakobus so ein praktischer Brief ist, haben wir das Thema gewählt, Glaube, der auf die Erde kommt. Da, wo der Reifen die Straße, den Boden berührt, dort ist das Leben. Und es geht darum, dass wir nicht nur am Sonntag, nicht nur im Gottesdienst Gott erleben, sondern dass es gelingt, dass unser Glaube ein Stück mit in den Alltag genommen wird und unseren Alltag prägt. Und unser heutiges Thema, das haben wir zunächst anfangs auf drei Verse beschränkt, aber weil diese drei Verse, Jakobus 1, 16 bis 18, eine Verbindung herstellen zu den vorhergehenden Versen und eine Grundlage sind für das, was kommt, lesen wir gemeinsam Jakobus 1 ab Vers 12 bis 18. Jakobus 1 ab Vers 12 bis 18. Wir schlagen unsere Bibeln auf, die wir mitgebracht haben. Das ist gut für unser Gedächtnis, für unsere Augen, wenn Sie den Text sehen, wenn Sie das Wort Gottes sehen. Und wer keine Bibel hat, wir haben es auch nochmal in unserem Programmheft. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Und noch Vers 21 dazu. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Die ersten beiden Themen lauteten bedeutsame Bewährungsproben und von der zarten Versuchung zur handfesten Sünde. Und heute geht es um neues Leben, um eine Neugeburt, die Gott in uns wirkt. Aber Jakobus, er war wirklich ein guter Theologe, obwohl er, man sagt, er ist so praktisch. Wir wissen, dass der Jakobusbrief oft oder eine lange Zeit nicht wirklich geschätzt wurde. Aber er war ein guter Theologe. Er hat in seinen Versen 16 bis 18 noch einmal das Thema Geburt drinnen. Das gleiche Thema, das er in den Versen über Versuchung drinnen hat. Er hat das Bild von einer Zeugung, von einer Schwangerschaft und von Geburt. Und so möchte ich zunächst einmal diese möglichen Entwicklungen in unserem Leben hervorheben, die wir unter Punkt 1 haben. Prüfung, Standhaftigkeit, Bewährung. Prüfung. Gott prüft uns Menschen. Er prüft uns, um zu sehen, was in unserem Leben ist. Und jetzt sagt Jakobus, wenn die Prüfung Gottes mit unserer Standhaftigkeit zusammengeht, dann geschieht etwas in unserem Leben, dann werden wir fest. Philipp hat das Bild des Baumes, der Wurzeln, die tief in der Erde sind, gebraucht. Gott prüft unser Leben, wenn wir mit Standhaftigkeit reagieren, dann gibt es eine Bewährung, wir werden fest und die Folge davon ist das Leben. Vers 12 sagt Jakobus, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Standhaftigkeit. Was meint Jakobus damit? Er hat im zweiten Kapitel das Bild Abrahams und er bringt Abraham als ein Beispiel für eine Prüfung, für Standhaftigkeit und für eine richtige Reaktion in der Prüfung. Abraham opfert seinen Sohn Isaak und er sagt nicht, naja, Gott, wenn du ihn haben willst, dann nimm ihn einfach weg. Sondern er reagiert in dieser Prüfung, in diesem Test aktiv, gottesfürchtig und im Vertrauen. Das ist der Unterschied zu unserer heutigen Zeit, wo wir oft sagen, ja, dann soll Gott es halt machen. Und dann ist halt Gott dran und passiv ziehen wir uns irgendwie auch in Schwierigkeiten, in Spannungen, in Versuchungen zurück. Prüfung und Standhaftigkeit bewirkt Bewährung. Ich habe noch ein Beispiel, das uns vielleicht gut verständlich macht. Das ist Friedrich Bodelschwing. Friedrich Bodelschwing wollte in die Mission, dann hat er auf Rat der Eltern Theologie studiert, in Basel, in Erfurt. Und dann hat er seine Pfarrstelle. In seiner zweiten Pfarrstelle in Deutschland im Alter von 38 Jahren, das heißt es war 1869, da sterben innerhalb von 2 Wochen 4 seiner Kinder an Diphtherie weg. 4 Kinder innerhalb von 2 Wochen. Und dann sitzt er eines Tages auf der Holzbank vor den Gräbern und spricht mit einem Freund und er sagt, ich glaube, ich werde nie über diese Tatsache, über diese Not hinwegkommen. Und der Freund gebraucht einen sehr weisen Ausdruck und er sagt, Friedrich, es geht nicht darum, dass du darüber hinwegkommst, sondern es geht darum, dass du darunter bleibst. Das ist Standhaftigkeit, das ist auch das Wort, das wir im Neuen Testament haben, Hypomone. Darunter bleiben. Wir leben in einer Zeit, wo alles hyper ist. Alles darüber. Hyper. Aber Jakobus sagt, hypo. Darunter bleiben. In Schwierigkeiten, in Spannungen aushalten. Und darunter bleiben und dann aktiv das Leben noch gestalten zu Gottes Ehre. Wenige Jahre später wird er der Leiter der Evangelischen Anstalt für Epileptische in Bielefeld. Er hat diese Anstalt dann umbenannt in das Haus Bethel, Gottes Haus. Aktiv. Und er sagt, über dem Leid bin ich barmherzig geworden. Es gibt Menschen, die werden über dem Leid bitter. Deshalb ist es so wichtig, dass Prüfung zusammen mit Standhaftigkeit, mit Darunterbleiben geht. Und dann wird in unserem Leben Bewährung und Frucht zu Gottes Ehre entstehen. Als zweite mögliche Entwicklung in unserem Leben, Versuchung und die Frage, wie reagieren wir auf Versuchungen. Versuchung und Begierde, sie kommen in unserem Leben zusammen, in unserem Herzen. Und Jakobus sagt, da entsteht neues Leben, da findet eine Zeugung statt. Und dann ist es wie bei einer Schwangerschaft. Und wenn der Moment reif ist, entsteht eine Geburt. Und diese Geburt ist der Tod. Versuchung und Begierde zusammen bewirken Sünde. Und wenn Sünde ausgewachsen ist, bewirkt sie den Tod. Kennt ihr dieses liebliche Tier? Für die, die es nicht kennen, die Rheinpfalz nicht gelesen haben oder Spiegel Online, das ist eine ganz, ganz liebliche, niedliche Schlange. Vielleicht heißt sie Schnucki oder Pussy. Jedenfalls so eine 30 Zentimeter große Schlange ist am Donnerstag in Mannheim, in Mülheim an der Ruhr, aus einem Terrarium ausgebrochen. 30 Zentimeter, wie ein Bleistift, so dick, wenn sie sich zusammenrollt, ist sie nicht größer als Fläche, wie vielleicht so Kreis. Und als bekannt wurde, dass diese Schlange aus dem Terrarium ausgebrochen ist in die Wohnung, da sind viele, viele Leute hingelaufen. Sie wollten alle diese Schlange finden. Sie haben versucht, sie zu greifen unterm Bett und überall. Nein, von wegen. Das Haus war binnen Minuten ganz leer. 3 Appartamente in diesem Haus, in diesem hohen Wohnhaus. Warum? Diese Schlange ist giftig. Sie ist tödlich. Wenn die zubeißt, stirbt ein Mensch innerhalb weniger Stunden. Tödlich. Und Feuerwehr und Polizei waren da und haben das Haus geräumt, haben die Leichtbauwände entfernt und haben die Schlange nicht gefunden. Und jetzt wird die ganze Wohnung entkernt, was immer das auch bedeuten mag für die Fachleute. Die Schlange muss gefunden werden. Niemand wohnt da. Die Leute sind evakuiert worden in ein Hotel. Warum? Weil sie giftig ist. Es ist eine Kobra, eine Monokelkobra. Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich es am Samstag gelesen habe, und warum halten Leute so eine Schlange daheim? Und als ich über diesen Text nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass wir solche Monokelkobra-Schlangen in unserem Herzen halten. Und wir hegen sie, wir pflegen sie. Und sie beißen immer wieder zu. Und es wächst etwas in unserem Leben. Und das ist Sünde. Und wenn Sünde ausgereift ist, bewirkt sie den Tod, nicht das Leben. Wir erleben das immer wieder in unserem Alltag. Und wir spüren es manchmal richtig. Jetzt hat das Gift gewirkt. Jetzt hat die Schlange zugebissen. Neid macht sich plötzlich breit in irgendeiner Situation im Alltag. Ärger. Eifersucht. Wut. Und du spürst, zugebissen. Und das Gift breitet sich aus in deinem Herzen. Und möglicherweise in einem ganzen Raum, in einer Familie, in einer Werkstatt, in einem Klassenzimmer. All das ist möglich. Versuchung zum Bösen und unsere eigene Begierde, unsere eigene sündige Natur, wenn die zusammenkommen, ist es wie wenn ein Biss stattfindet und dann breitet sich das Gift aus. Und die Frage ist, warum suchen wir sogar oft Orte, wo wir ganz genau wissen, die Schlange ist dort. Das ist das schrecklichste Tier in dieser Welt für mich, die Schlange. Nicht niedlich. Es ist das Dunkelste, weil es etwas mit dem Sündenfall zu tun hat. Wenn es ums Internet geht, wenn es um Seiten geht, wo wir ganz genau wissen, wenn wir hingucken, dann sticht die Schlange zu. Sie beißt und sie verbreitet ihr Gift. Junge Leute wissen ganz genau, in der A65 ist nichts Gutes zu holen. Da beißt die Schlange zu. Und die Frage ist, wie schützen wir uns davor? Wie schützen wir unsere Kinder davor in einer guten Weise? Nicht über Verbote, das geht wahrscheinlich sehr schwer. Das muss auch mal sein. Aber wie wissen wir tatsächlich, was in dem Herzen von uns ist und in dem Herzen von denen, die Gott uns anvertraut? So dass es nicht diese Versuchung und Begierde und dann wächst etwas. Es ist wie bei einer Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Und dann entwickelt sich etwas. Und dieser Geburt entgegen, dieser Geburt der Sünde und des Todes entgegen, sagt Jakobus, es gibt noch eine Entwicklung in unserem Leben. Gott hat dafür gesorgt, dass in einer Welt, in der Gift sich ausbreitet, dass es dort ein Gegengift gibt, dass es eine Gegenmaßnahme gibt. Und das lautet so: Gottes Wort und bereitwillige Aufnahme führt zu neuem Leben. Gottes Wort ist ein Same, ein kräftiger Same, der in der Lage ist, neues Leben zu schaffen. Aber genauso wie es bei der Geburt notwendig ist, dass ein Umfeld da ist, der Mutterleib, dass etwas wachsen kann. Entsprechend ist es notwendig, dass unser Herz für Gottes Wort einen Rahmen bildet, bereitwillige Aufnahme. Das heißt, es reicht nicht, dass wir im Gottesdienst sitzen und die Predigt hören, die Lieder hören. Es reicht nicht, dass wir unter der Woche die Bibel lesen, um sie gelesen zu haben, sondern ein Herz, in dem Gottes Wort rein kann und wie ein Same aufgeht. Das ist das, was Jakobus hier sieht. Er sagt, Gott hat uns wiedergeboren zu einem neuen Leben. Ist sehr interessant, dieser Ausdruck ist sehr selten im Neuen Testament, in der Sprache des Neuen Testamentes. Es ist nicht der Ausdruck, der sonst für Gebären gebraucht wird. Zum Beispiel, wir sind Ideengebärer. Reife Menschen gebären tatsächlich Ideen. Das ist, gehört mit zu einem reifen Menschen. Oder es ist nicht das Wort, das bei der Sünde gebraucht wird, die dann den Tod gebiert, sondern es ist ein Wort, das nur für eine Mutter gebraucht werden kann, die ein Kind zur Welt bringt. Nehmt es mit, denkt darüber nach. Wir haben nicht alle Antworten, warum Gott dieses Wort gewählt hat dafür. Vielleicht, um eine Beziehung deutlich zu machen zwischen Gott und einem neugeborenen Baby in Christus, dass hier wirklich eine Beziehung ist, die notwendig ist, damit so ein neuer Christ, ein Baby im Glauben überleben kann. Gott hat Kräfte, Schöpfungskräfte, und wir haben hier in diesem einen Vers das Bild von den, er ist der Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Aber er hat nicht nur Schöpfungskräfte, wenn es um das Physische geht, sondern auch wenn es um das Geistliche geht. Wir Menschen quälen uns mit so vielen Dingen in unserem Herzen, ja, gerade wenn wir an die Schlange denken. Wir ringen mit so vielen Dingen. Und die Frage ist, woher kriegen wir Hilfe? Und dann sagt Gott, das neue Leben, das geistliche Leben ist ein echter Weg. Sein Wort wirkt neues Leben in uns. Nach seinem Wort hat er uns wiedergeboren. Wir sind sein Produkt, seine Schöpfung. So ähnlich wie sich Eltern über ein neugeborenes Baby freuen, so freut sich Gott über dich und mich, wenn es darum geht, neues Leben. Wir gehören ihm. Gott wollte uns haben, es heißt nach seinem Willen, gemäß seinem Willen, gemäß seinem Plan. Ich bin auch überzeugt, dass es in diesem Raum Menschen gibt, die noch nicht neues Leben haben, bei denen die Geburt noch nicht stattgefunden hat. Welches ist der Weg? Der Weg ist, dass ihr immer wieder unter Gottes Wort kommt. Immer wieder Gottes Wort aufnehmt, bereitwillig aufnehmt. Und dieses Wort wird neues Leben schaffen. Menschen, die Gottes Wort schätzen, lieben, es bereitwillig aufnehmen, um die muss sich niemand Sorgen machen. Versteht ihr mich? Weil Gottes Wort diese Kraft hat und es wird neues Leben schenken und es wird Wachstum schenken und es wird Reife in unserem Leben bewirken. 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, wieder dieses Bild von Same und Geburt, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Gottes Wort, wie gewaltig. Und gerade Gottes Wort ist es, das in unserer Welt so wenig geschätzt und geliebt ist. Gemeinde Jesu muss ein Gegenpol dazu sein und es muss ein Ort sein, wo Gottes Wort geliebt wird. Dieses Wort ist letztlich das, was ein Leben so gestaltet, dass es zur Ehre Gottes ist, auch in Prüfungen, auch in Spannungen und im Leid und auch in zarten Versuchungen. Die Zweckbestimmung des neuen Lebens, unser nächster Punkt auf eurem Programmheft. Jakobus gebraucht ein Wort aus dem Kultischen. Dieser Brief ist ja an Juden geschrieben worden, an Hebräer, die mit diesem Wort etwas anfangen konnten, mehr wie wir. Damit wir gewissermaßen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind oder eine Erstlingsfrucht. Im Judentum war es so, und das war sowohl kultisches Gesetz wie auch Staatsreligion, Staatsgesetz, dass von den besten Früchten, die jemand geerntet hat, sei es Getreide, von dem besten Wein und von dem ersten Wein, den er produziert hat, ist interessant für uns hier in dieser Region, nicht wahr? Von dem besten Öl, das ein Bauer bekommen hat, das hat er Gott abgegeben. Und von allem, was ein Jude hatte, hat er gesagt, der beste Teil und der erste Teil gehört Gott. Und dann gab es sogar ein Fest, das war das Fest der Erstlingsgarben, das Fest, das noch vor der eigentlichen Ernte stattfand. Das Beste wurde in den Tempel gebracht. Davon lebten dann auch die Leviten. Und jetzt sagt Jakobus, bildlich gesprochen, sind Christen eine ihm geweihte Erstlingsgabe. Alles, was wir besitzen, gehört Gott. Wir gehören ihm. Und er hat seine Freude an uns, aber er möchte, dass wir in dieser Verbindung mit ihm so leben, dass wirklich alles von seinem Wesen und von seinem Wort und von seinem Geist geflutet wird. Und dann ist echter Segen in unserem Leben da. Eine ihm geweihte Erstlingsgabe. Ich möchte darauf hinweisen, dass in der kommenden Woche Kleingruppenwoche ist. Das heißt, das wird ein Thema sein, über das ihr noch ein bisschen ausführlicher nachdenken könnt. Ihr könnt dann auch eine Bibelstelle nachschlagen aus dem 4. Buch Mose, aus dem 18. Kapitel oder manche anderen. Für die noch nicht zu einer Kleingruppe gehören, seid dabei. Meldet euch bei irgendjemandem von uns, vielleicht bei der Infothek und sagt, ich würde gerne in so einem Studium, in so einer Kleingruppe dabei sein. Punkt B, neues Leben von Gott. So, das sind die Entwicklungen in unserem Leben. Und jetzt der letzte Punkt, Wachstum zur Reife. So wie in einer Schöpfung alles, was da ist, auf ein Ziel hin erschaffen ist, genauso ist es mit dem neuen Leben, das wir in dem Herrn Jesus haben. Ich mache das so, das ist leichter, wir haben nicht so einen guten Grafiker und vielleicht, du kannst das Bild wegblenden, Thorsten. Wir haben schon ab und zu das Bild von einer geistlichen Reise gebraucht und haben gesagt, das ist unser Leben und jeder von uns befindet sich irgendwo auf dieser geistlichen Reise. Und auf dieser geistlichen Reise ist es das Beste, was einem passieren kann, dass ein Mensch in dem Kreuz von Golgatha seine Zuflucht, sein Zuhause findet und den Schritt irgendwann über die Linie macht. Und dann ist er ein Baby in Jesus Christus. Ein Baby, wenn es um geistliches Leben geht. Hier haben wir vielleicht Menschen, die den Glauben entdecken wollen oder die suchend sind. Und wenn sich dieses Baby gesund entwickelt, wird es ganz normal wachsen. Und vielleicht ist eine zweite Kategorie von Menschen in unseren Gemeinden wachsende Menschen, Menschen, die langsam, aber stetig wachsen, die gesund wachsen, weil sie sich von dem Wort Gottes ernähren. Der Apostel Johannes hat einmal den Ausdruck Kindlein, Jünglinge und dann hat er einmal den Ausdruck für reife Männer. Reife. Reife Christen, nicht vollkommen. Wir erreichen das Hundertprozentige nie auf dieser Erde, aber wir werden einmal wie Jesus sein. Das ist unser Ziel. Deshalb findet Neugeburt statt, damit wir einmal wie Jesus Christus in der Ewigkeit sind. Aber bis dann ist es wichtig, dass wir auf dieser Reise Schritte machen. Immer wieder kleine Schritte. Ist ähnlich wie im normalen Leben. Man kann das nicht so festhalten. Ab und zu stellen sich die Kinder dann in den Türrahmen und man macht ein Zeichen. Aber das Entscheidende ist, dass es in unserem Leben eine Bewegung hin zur Reife gibt. Das Kennzeichen der Reife ist zum Beispiel, man ist nicht auf sich fixiert. Babys sind auf sich fixiert. In allem, was sie tun, sind sie auf sich fixiert. Das ist völlig klar. Es geht um sie. Aber dann gilt es zu wachsen im Glauben und es gilt reif zu werden. Und wir haben eine Stelle im Neuen Testament, die die gesamte Arbeit des Apostel Paulus zusammenfasst. Im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, da heißt es, Kolosser 1, Vers 28 und 29. Ich warte einen Augenblick, dass wir das nachschlagen. Kolosser 1, Vers 28 und 29. In Christus verkündigen wir, in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Hier kommt noch einmal zum Ausdruck, wie bedeutsam Gottes Wort für unsere Entwicklung ist. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Was ist das Ziel der Arbeit des Apostel Paulus? Dass Menschen reif werden. Das ist sein erklärtes Ziel. Und wenn das das Ziel des Apostel Paulus ist, dann müssen wir, wenn wir über das Thema Geburt Reloaded sprechen, nochmal neu eine Perspektive für geistliches Leben, dann müssen wir sagen, das muss der Auftrag unserer Lokalgemeinde sein. Es gibt keinen wichtigen Auftrag, als dass Menschen, egal wo sie stehen, vielleicht suchende Menschen, Entdecker, sie entdecken den Glauben zunächst, so wie heute einige da sind, dass sie das Kreuz von Golgatha, dass sie Jesus Christus, den Sohn Gottes, kennenlernen und dann zum Babys im Glauben werden. Für diese Menschen gilt es, sie gehören Gott. Hingabe. Hingabe leben. Jesus Christus anbeten mit dem gesamten Leben, das wir haben und ihm dienen. Für Menschen, die wachsen, wir sagen, vielleicht Selbstversorger im Unterschied zu den Babys im Glauben. Das heißt, der Sonntag reicht nicht aus, wenn du zu diesen wachsenden Christen gehörst. Du musst deine Bibel aufschlagen und darin lesen. Deshalb haben wir einen Bibelleseplan jetzt für diese Wochen, wenn es um Jakobus geht. Bitte greift bei der Infothek danach. Es sind nicht viele Verse, die wir für jeden Tag geplant haben. Es ging uns vielmehr darum, dass ihr ein Stück nachdenkt, dass Gottes Gedanken in euer Herz hineinfließen und dann auf einen Boden fallen, wo sich etwas entwickeln kann. Selbstversorger werden und natürlich auch in der Anbetung und im Dienst für Gott da sind. Und reife Christen, die nicht an sich denken, wo man in allem spürt, es geht um Jesus Christus. Sein Leben strahlt ein Stück durch so ein Leben hindurch. Sie sind nicht fehlerlos, aber sie sind reif. Und über diese Schiene, über diese Menschen, vielleicht auch hier schon, ist es möglich, dass wieder andere suchende Menschen, Menschen, die den Glauben entdecken wollen, eingeladen werden, auch über Babys im Glauben. Die können es in einer ganz natürlichen Weise vielleicht noch, wie wir es gar nicht mehr können, sagen, kommt, ihr müsst Gottes Wort hören, weil dieses Wort Kraft hat, ein neues Leben zu wirken. Ein Leben, das es in dieser Welt so nicht gibt. Das war das Ziel des Apostel Paulus. Ihn verkündigen wir, damit wir jeden Menschen zu einem geistlich reifen Menschen heranwachsen sehen. Das Interessante ist, eine Gemeinde kann so etwas nicht machen. Wir können keine Wiedergeburt bewirken. Gottes Wort kann es. Wir können kein Wachstum bewirken. Was können wir? Wir können Umfelder schaffen, ein Klima, eine Umgebung schaffen, wo das geschehen kann. Und dafür sind wir auch verantwortlich. Dafür stehen wir als Älteste, als Diakone, als verantwortliche Mitarbeiter, dass wir sagen, so ein Klima wollen wir schaffen, dass das passieren kann. Und das gilt für die Kinderarbeit. Es gilt für die Jugendarbeit, es gilt für alles, was unser gesamtes Gemeindeleben betrifft. Und es gilt, dass unsere Gemeinde sich immer wieder neu ausrichtet nach diesem Auftrag. Das ist das Ziel. Und wir versuchen es, diesen Auftrag irgendwie zu bündeln und sagen, wir möchten Menschen helfen, ein auf Jesus Christus fokussiertes Leben zu führen. Das ist eigentlich die Reife, auf Jesus Christus ausgerichtet oder ihn im Mittelpunkt haben. Wie? Indem wir ein Umfeld schaffen, in dem Vertrautheit mit Jesus gelebt werden kann, gefördert wird. Und in dem Menschen echte, tiefe Beziehungen untereinander haben, das versuchen wir in den Kleingruppen. Es gelingt uns nicht immer, aber wir haben es als Ziel und wir werden an der Stelle arbeiten. Und indem wir Menschen segnend unser Umfeld beeinflussen, egal wo Gott uns hingestellt hat, stärker in die Gemeinde oder stärker in Beziehungen mit Nichtchristen, dass wir segnend dieses Umfeld beeinflussen. Von Jakobus dürfen wir heute lernen, dass es ein großes Vorrecht ist, wenn wir dieses neue Leben haben. Und dass wir uns an diesem Herrn freuen dürfen und dass dieses Kreuz in unserem Leben so der Mittelpunkt sein soll, und dass sein Wort kräftig ist, kräftiger wie das tödliche Gift der Schlange. Das ist sein Wort. Es kann etwas bewirken in unserem Leben. Es kann etwas schaffen, dass etwas hineinfließt in diese kranke, notvolle Welt. Und das kommt aus Gottes Welt. Das kommt von oben, von dem Vater der Lichter, von dem, der nur Gutes in unser Leben hineingibt. Lasst uns so ausrichten und lasst uns versuchen, unsere Kinder, Menschen, die Gott in unser Umfeld gestellt hat, segnend mitzunehmen auf diesem schönen Weg. Amen.